willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparheldin-Podcast. Ich spreche heute mit Nicole vom Finanzblog Geldmarie. Als Sozialwissenschaftlerin beschäftigt sie sich intensiv mit den Themen Klimaschutz, Frauenerwerbstätigkeit, soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Nicole legt besonders Wert darauf, mit nachhaltigen Geldanlagen für das Alter vorzusorgen und hat dieses Jahr auch eine Ausbildung zur Eko-Anlageberaterin gemacht. Denn in Anbetracht der Klimakrise sind immer mehr Menschen auf der Suche nach nachhaltigen Investments. Hallo Nicole, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Saskia, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gern. Ich bin ja schon gespannt, heute mehr von dir zum Thema nachhaltiges Investieren zu hören. Und ja, da würde es mich mal interessieren, wie du auf dieses Thema gestoßen bist, eben im Zusammenhang auch mit deiner Altersvorsorge.
Ja, also ich interessiere mich schon länger für Klimaschutz. Ich arbeite auch beruflich in dem Thema, also Energiewende, Klimapolitik. Und da lag das einfach nah. Also ich habe 2018 das Buch von Natascha Wegelin gelesen, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können, und habe dann ein eigenes Depot angelegt. Und dann war auch sofort für mich klar, das muss nachhaltig sein. Und dann habe ich mich halt in das Thema so ein bisschen eingelesen und es hat mich sehr interessiert. Und ich habe dann gemerkt, mit ETFs kann ich eigentlich gar nicht so richtig nachhaltig agieren. Also, weil da immer irgendwas reinrutscht, ein Unternehmen, was nicht nachhaltig ist. Ja.
Was sind das so für Faktoren, die da dann mit drin sind, die dich gestört haben bei den ETFs, die du dir angeschaut hast?
Also ich muss sagen, ich habe erst schon in ETFs investiert, weil ich dachte, ja super, die sind ja nachhaltig, mache ich, ja. Und so habe ich angefangen. Und dann habe ich aber nach und nach gelernt, diese ETFs, das sind ja Fonds, die bilden einen Index ab. Und das Problem ist eben, dass viele dieser Indizes funktionieren nach so einem Best-in-Class-Ansatz. Und das heißt, da kommen dann schon Unternehmen rein, die ich jetzt persönlich nicht als nachhaltig bezeichnen würde. Also zum Beispiel BP als in Anführungsstrichen nachhaltiges Ölunternehmen. Ja, und ich denke mir halt, naja, wenn ich nachhaltig investieren will, dann will ich eigentlich weder eine Fluggesellschaft noch irgendwie BP da drin haben oder auch kein Braunkohlewerk oder so, ja. Und die ETFs, die werden ja immer so gelobt, weil die halt so günstig sind, ja. Und die sind so günstig, weil es da eben auch kein Gremium gibt. Da gibt es kein Gremium von Leuten, die entscheidet, welche Aktien kommen jetzt da rein in den Fonds und welche nicht. Und bei aktiv gemanagten Fonds gibt's halt schon so ein Gremium und da gibt's einen Ausschuss und der entscheidet und der guckt sich genau an, wie sind die Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen und die entscheiden dann ganz genau, was kommt da rein und was nicht. Und das ist dann halt ein bisschen teurer, aber dafür ist es dann auch wirklich nachhaltig, ja.
Ja, absolut. Also es ist ja immer diese Diskussion, die wir ja seit vielen Jahren am Markt kennen, sind ETFs, also passives Investieren oder eben aktiv gemanagte Fonds besser. Und du hast ja gerade schon diesen einen Punkt angesprochen, der große Vorteil von den ETFs, dadurch, dass ja eben einfach ein Index nachgebildet wird, ist ja eben, dass man sehr günstig fürs Alter vorsorgen kann oder eben auch grundsätzlich Vermögen aufbauen kann. Aber es gibt eben keine Fondsmanager, die irgendwo bestimmen, was denn da jetzt in diesen Fonds reinkommt. Und das ist gerade eben, wenn man jetzt sagt, nachhaltig investieren, da kommen dann tatsächlich so die aktiv gemanagten Fonds wieder ins Spiel, ne?
Ja, absolut. Und ETFs, das habe ich dann auch erst im Laufe der Zeit so richtig kapiert. Das sind eigentlich eher so Maschinen, ja? Also die bilden stumpf einen Index ab. Und du brauchst halt mehr, wenn du wirklich nachhaltig investieren willst, dann brauchst du mehr, dann brauchst du ein Gremium oder einen Ausschuss, der genau guckt, was kommt in den Fonds rein und was nicht. Ja.
Ja.
Und ich will jetzt niemanden verurteilen, der in nachhaltige ETFs investiert, weil ich bin selber noch teilweise in nachhaltigen ETFs investiert. Aber ich will jetzt da so nach und nach rauskommen. Also das ist so mein Ziel für die nächste Zeit, dass ich sage, nee, das will ich eigentlich nicht mehr machen. Ja.
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 Wie gehst du da vor, also bei der Auswahl deiner Fonds, wenn du jetzt da eben nach nachhaltigen Fonds auf der Suche bist?
Ja, also ich habe, das war total kompliziert, weil so die erste Frage, als ich diese Ausbildung gemacht habe zur Eko-Anlageberaterin, da war auch eine meiner ersten Fragen an die Lehrer, die wir hatten, ja, wie finde ich denn jetzt eigentlich die wirklich grünen Aktienfonds, ja, und dann, ja, das ist gar nicht so einfach, also ich habe dann geguckt nach den Siegeln, es gibt ja dieses Forum nachhaltige Geldanlagen, da gibt es dieses Siegel, das wird vergeben an 104 Fonds, ja, und das ist ja schon mal ganz gut, da weiß ich dann schon mal, okay, wenn der Fonds dieses Siegel vom FNG-Siegel hat, dann ist er nachhaltig, weil da gibt es bestimmte Grundsätze, ja. Also da gibt es bestimmte Ausschlusskriterien und so. Ja, und dann gibt es aber noch strengere Siegel, also wie zum Beispiel das Eco-Reporter-Siegel. Und da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also EcoReporter ist so ein Portal im Internet. Die machen unabhängigen Journalismus zum Thema grüne Geldanlagen. Und die haben auch einen geschützten Bereich. Da können nur Mitglieder die Texte lesen. Ja, also das ist halt praktisch wie eine Zeitung, die man abonnieren muss. Und ich habe mir da jetzt Zugang verschafft und habe mir ein Abo geholt. Und da gibt es sehr gute so Rankings auch von nachhaltigen Fonds. Und die haben dann echt so Tabellen, also wie so ähnlich wie bei Stiftung Warentest, Finanztest, ja, da gibt es dann so Rankings, welche Fonds sind nachhaltig, wie lange gibt es die schon, was haben die für ein Volumen, was haben die für einen Wertezuwachs, was haben die für eine Gesamtnote von EcoReporter und was haben die für eine Nachhaltigkeitsnote. Und danach, danach bin ich dann gegangen, habe mir das alles genau angeguckt und habe mir überlegt, was ist mir jetzt eigentlich wichtiger, die Performance oder die Nachhaltigkeit, ja, also das geht ja auch manchmal aus dem ja, und dann habe ich mir da 3-4 Fonds angestrichen, die ich interessant finde fürs Investieren. Und dann fand ich noch interessant, in meinem Depot konnte ich dann an einige Aktienfonds gar nicht rankommen. Also die waren gar nicht im Angebot bei meiner Depotbank. Ja, also da muss man auch nochmal drauf achten, was hat denn jetzt meine Depotbank für Möglichkeiten? Und da musste ich mich dann, konnte ich nicht den nehmen, den ich am liebsten wollte, musste ich einen anderen Fonds nehmen. Aber gut, es hat dann geklappt. Also so gehe ich vor. Ich hole mir Infos aus dem Netz, von diesem Eco-Reporter-Portal und habe mir auch einige Fonds angeguckt, die das Siegel haben vom Forum Nachhaltige Geldanlagen. Ja. Und dann entscheide ich. Und ja, ich habe aber jetzt auch noch mal Beratung gesucht, weil ich denke mir, ich beschäftige mich jetzt auch erst seit 2 Jahren mit dem Thema und würde ich schon gern nochmal, dass da nochmal jemand drauf guckt, jemand Externes. Und da habe ich jetzt im Sommer eine Beratung angefangen, eine Finanzberatung. Und ja, dann muss ich jetzt mal gucken. Wir haben demnächst nochmal ein Treffen, was sich da ergibt. Aber eigentlich bin ich ganz zufrieden mit dem, was ich so erreicht habe in den letzten 2 Jahren.
Ja, sehr schön. Du hast gerade einen spannenden Punkt angesprochen und zwar die Frage, was ist dir jetzt wichtiger, Performance oder Nachhaltigkeit? Also da geht es ja dann darum, eben auch so eine Balance zu finden, mit der man sich wohlfühlt. Wie hast du das für dich jetzt erreicht?
Ich habe für mich entschieden, dass mir Nachhaltigkeit wichtig ist. Und dann habe ich immer so ein bisschen das Vertrauen, das wird dann schon auch gut sein in der Performance. Ja, also das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber ich habe jetzt neulich nochmal ein Video geguckt über nachhaltige Geldanlagen und da wurde nochmal erklärt, zum Beispiel Wirecard, das ist eine Aktie, die war in fast keinem nachhaltigen Fonds enthalten. Ja?
Ja.
Und warum nicht? Weil Wirecard nicht die Anforderungen an Good Governance erfüllt hat. Also es gibt ja diese ESG-Kriterien. ESG, also das steht für Environment, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Und Ja, Wirecard wurde halt nie von irgendwelchen Fondsbeiräten ausgewählt als Aktie, die gut ist für einen nachhaltigen Fonds. Und das ist halt erstaunlich, weil nachhaltige Anleger dann von dem Absturz der Wirecard-Aktie überhaupt nicht so stark betroffen waren. Das finde ich halt toll, ja.
Finde ich auch total spannend, dass man tatsächlich an den Nachhaltigkeitskriterien eventuell da eben so ein Warnsignal hätte schon sehen können, um eben Bogen um Wirecard herumzulaufen.
Ja, absolut, absolut. Und auch ein anderes Beispiel, das kennst du vielleicht auch, also dieses Beispiel mit der Bayer-Aktie und Monsanto. Kennst du das?
Mhm. Ja.
Ja, also das finde ich halt auch spannend. Bayer kauft Monsanto, so ein amerikanisches Saatgutunternehmen. Und in dem Moment steht die Bayer-Aktie irgendwie bei, weiß ich nicht, 120 Euro oder so. Und dann stellt sich raus, Monsanto, also stellt Glyphosat her und das löst Krebs aus. Und da gibt es Kläger, die eben Krebs bekommen haben und die jetzt gegen Monsanto klagen. Und da sind Entschädigungszahlungen fällig. Und ist ein Riesenverlust für Bayer. Und, ja. Und die Bayer-Aktie stürzt ab und ist plötzlich nur noch die Hälfte wert, ja. Und das zeigt halt, Unternehmen, die nachhaltiger agieren, haben eventuell eine bessere Performance, ja. Haben einfach mehr Robustheit, sind weniger Risiken ausgesetzt.
Da bin ich ja jetzt mal neugierig. Also ich habe natürlich davon auch gelesen, dass Bayer Monsanto übernommen hatte, mit dem Ziel, nachhaltiger zu werden, was so nicht ganz bisher funktioniert. Haben die vorher die ESG-Kriterien erfüllt und sind die deswegen da jetzt aus der Nachhaltigkeit rausgeflogen?
Kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht genau. Aber aber es ist halt so, dass im Moment so ein Trend gibt, sich aus fossilen Industrien zurückzuziehen. Viele Versicherer fangen damit an, die Allianz und so. Und es ist einfach, es gibt einen Trend jetzt. Also ich glaube, mit Corona, mit der Pandemie ist den Leuten auch bewusster geworden, dass Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt und dass wir uns zukünftig noch nachhaltiger verhalten müssen, um einfach die Klimaschutzziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Und es gibt also in der EU wird der Green New Deal beschlossen und die Bundesregierung hat den Atomausstieg beschlossen und den Kohleausstieg und so. Und das wird immer unattraktiver für Investoren in fossile Industrien zu investieren. Und das müsste eigentlich noch alles viel schneller vorangehen, aber ja. Gut, es tut sich da was. Da tut sich auf jeden Fall was. Ja, also neulich hat der US-Börsenguru Jim Cramer, der hat gesagt, ich habe fossile Energien satt, die sind erledigt. Ja. Und er wurde gefragt, ja, welche Chance haben Öl- und Gasaktien in der Zukunft? Und dann, das sagt einiges aus. Also da tut sich was. Und grüne Geldanlagen nehmen ja auch zu im Volumen. Das wächst, das ist ein Wachstumsmarkt, ein absoluter Wachstumsmarkt. Und ich hatte im Sommer ein Erlebnis, ich war mit meinem Vater bei der Sparkasse im Frankfurter Kreis, also Frankfurt am Main. Und da habe ich so gemerkt, diese Beraterin, die da war, die hatte keine Ahnung von nachhaltigen Geldanlagen, ne? Keine Ahnung. Und gut, ist ihr ja auch nicht vorzuwerfen, ist nicht unbedingt ihr Job, aber ich glaube, der Bedarf wird steigen. Es wird auch so sein, dass die EU zukünftig festlegt, in einem Beratungsgespräch muss ein Bankberater fragen, sind Sie interessiert an nachhaltigen Geldanlagen? Ja, und der Kunde muss sagen, ja oder nein. Und es wird zunehmend wichtiger, dass man die Kunden informiert, wie ist nachhaltiges Geldanlegen möglich? Ja, da glaube ich dran.
Stimme ich dir absolut zu. Also ich glaube auch oder beziehungsweise ich sehe auch diesen Trend, dass es uns wichtiger wird, bewusster Entscheidungen zu treffen, weil wir ja alle irgendwo auch mit unseren Entscheidungen unseren ökologischen Footprint beeinflussen und dass gerade das Thema eben in den jüngeren Generationen jetzt auch an Bedeutung gewinnt. Und natürlich ja nicht nur im alltäglichen Handeln eben kaufe ich jetzt Pfandflaschen oder eben Glasflaschen und wie kann ich eben auch meinen Plastikmüll reduzieren und solche Sachen, sondern eben auch, worein investiere ich mein Geld, ne? Und unterstütze ich da eben ja die Unternehmen, die da eben überhaupt nicht nachhaltig agieren und eben sich überhaupt nicht auch, weil jedes Unternehmen hat ja auch eine Verantwortung, eine soziale Verantwortung, wie wir das auch als Einzelpersonen tragen. Und wenn so ein Unternehmen da eben völlig ja dran, also ignorant dran vorbeischaut an diesen Problemen, die wir in der Welt haben, denke ich eben auch, dass ja dass das nicht unbedingt zielführend kann und dass da doch eben die Macht derjenigen, die da jetzt immer mehr eben auch sagen, wir müssen mal handeln und ja, wir müssen was für das Klima tun und jeder kann irgendwie auch seinen Teil dazu beitragen, dass das an Wichtigkeit gewinnt.
Ja, absolut. Und was das Witzige ist ja auch, also oft gibt es eben so Vorurteile, ne? Also dass Leute denken, na ja, dann investiere ich mein Geld grün und dann tue ich was Gutes für die Umwelt, aber Rendite kommt da ja nicht bei raus. Ist ja Quatsch, ne? Also das ist ja oft das Vorurteil. Und jetzt gibt's halt zunehmend Berichte, dass das gar nicht stimmt, dass nachhaltige Geldanlagen sehr gut performen und sogar besser performen als konventionelle Geldanlagen. Ja, also da gab's halt so eine Studie von diesem Professor Timo Busch von der Uni Hamburg. Und der hat 2200 Studien ausgewertet mit seinem Team. Da ging es um den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und finanziellem Erfolg. Und der hat dann das Fazit gezogen, also Nachhaltigkeit rechnet sich. Und weil Nachhaltigkeit Risiken reduziert. Und auch die FAZ schrieb das neulich, dass jetzt bei der Corona-Krise die nachhaltigen Fonds weniger stark eingebrochen sind als die konventionellen Fonds. Und das fand ich schon erstaunlich. Also das ist, und das ist eben was viele Leute noch nicht wissen oder was viele Leute noch nicht ja, begriffen haben, glaube ich. Ja.
Also es ist ja, man muss sich ja mal fragen, wenn man investiert eben, ich bin so jemand, ich investiere halt sehr in Qualitätsaktien, also ich habe auch ETFs, baue aber auch aktuell sukzessive so mein Aktienportfolio auf und man fragt sich ja immer, wenn man langfristig investiert, wird es das Unternehmen auch in 10, 20, 30 Jahren noch geben? Und ja, wie wir jetzt gerade schon gesagt hatten, Nachhaltigkeit, denke ich, das ist jetzt nicht nur so ein Trend, der jetzt irgendwie ja dieses Jahr und nächstes Jahr aktuell ist und dann übernächstes Jahr redet da niemand mehr drüber, sondern ich gehe davon aus, dass dieses Thema uns ja immer stärker auch beschäftigen wird. Und insofern ist das ja dann ja ein Wachstumsbereich eben auch, ne, wo zunehmend sich Unternehmen mit beschäftigen werden. Das heißt, das wird sich grundsätzlich, so ist meine Erwartung, ja positiv entwickeln. Und dementsprechend, wenn man eben dann in diesen Bereich investiert, partizipiert man dann ja eben auch an den positiven Entwicklungen, die dort voranschreiten.
Ja, absolut. Und klar, also ich habe auch schon mal mit Claudia Müller, die hat ja dieses Female Finance Forum, weiß nicht, ob du sie kennst. Ja,
sie war auch schon bei mir.
Ja, genau, sie war auch schon bei mir.
Ganz am Anfang.
Genau. Und mit ihr, die ist ja auch so interessiert an grünen Geldanlagen und mit ihr habe ich auch schon mal diskutiert und sie sagte auch, ja klar, was man jetzt als einzelner Bürger bewegen kann, wenn man jetzt einen Wertpapiersparplan von 50 Euro in einen nachhaltigen Fonds anlegt, da klar, das ist natürlich nicht so, ist eine geringe Wirkung, also im Vergleich zu deinem Konsumverhalten. Mit deinem Konsumverhalten kannst du vielleicht mehr bewirken. Ja, wenn du sagst, geh nur im Bioladen einkaufen oder ich kaufe eher Secondhand-Klamotten, ich kaufe nicht bei Amazon, da kannst du wahrscheinlich mehr bewirken, ne? Gesellschaftspolitisch gesehen. Aber trotzdem finde ich das gut, wenn wir uns einfach informieren, bei welcher Bank habe ich denn jetzt mein Konto? Was macht denn die Bank mit meinem Geld? Weil das wissen ja die wenigsten, dass das Geld liegt da nicht einfach so rum, sondern mit dem Geld arbeitet die Bank und eine konventionelle Bank macht halt mit deinem Geld, was sie möchte, auch Waffengeschäfte und Sonstiges, ne? Und da sich einfach bewusster zu werden, das finde ich wichtig. Und dann eben umzusteuern und zu sagen, na, dann probiere ich doch mal aus, gehe ich lieber zur Triodos Bank oder lieber zur GLS Bank oder zur Ethik Bank oder so, ja. Und da die Leute zu informieren, also mir ist ganz wichtig, politische Bildung. Also ich komme aus dem Bereich und ich denke ganz oft, es ist wichtig, weil in der Schule so wenig finanzielle Bildung stattfindet, ist es ganz wichtig, Menschen aufzuklären und zu informieren. Und das ist mir einfach ein Herzensanliegen auch, ja.
Absolut. Und ich finde eben, also diese Kombi jetzt in dem Bereich, also einmal halt politische Bildung zu koppeln eben auch mit, also eben dem Klima- und Nachhaltigkeitsaspekten und Finanzen. Also diese Themen zusammenzubringen, finde ich eben ganz spannend, wenn man jetzt einfach in die Zukunft schaut.
Ja, und da gibt's auch wirklich jetzt Bloggerinnen, also da sind ja noch andere unterwegs in dem Feld. Ich weiß nicht, ob du Women Invest Green kennst, das ist, glaube ich, eine Frau aus Düsseldorf, die auch bloggt zu dem Thema. Und dann gibt's jetzt Maiwerk, das ist so eine neue Beratung für nachhaltige, ja genau, für nachhaltige ETFs und so. Also da tut sich jetzt echt was. Man sieht da, ja, da kommt was Neues, da schießen so kleine Pilze aus dem Boden.
Super, sehr schön. Das klingt echt gut. Und da kann man hoffen, dass wir schon auch irgendwo die Corona-Krise als Warnschuss nutzen, um wenn es auch kleine Veränderungen sind, positive Veränderungen eben anzustoßen. Ne? Und das fängt bei jedem irgendwo an. Und ja, wie du gerade gesagt hast, na klar, also irgendwie, wenn ich jetzt einen 50-Euro-Sparplan im Monat habe, wird das jetzt auf die Welt noch einen recht kleinen Impact haben. Aber ich glaube, man muss ja mal sagen, in der Masse, also je mehr Menschen ja auch auf diesen Zug aufspringen und dann ja auch eben, es geht ja nicht nur ums Investieren. Also ich würde jetzt auch behaupten, erst kommt quasi bei jemandem, fängt es an, dass man sich bewusster Gedanken über sein Konsumverhalten macht. Und dann, wenn man da dann so ist, dass man das dann auch weiterentwickelt und dann auch in die Richtung Investieren da nachhaltiger denkt. Oder wie siehst du das?
Ja, ich sehe auch so. Ich denke auch, gerade Frauen interessieren sich für das Thema nachhaltige Geldanlage. Also die fragen eher nach in Finanzberatungen, was passiert denn dann mit meinem Geld und was kann ich denn auch Gutes bewirken mit meinem Geld? Ja, und die sind da sehr gründlich und gehen ganz anders ran an die Sache. Und das ist, ich habe jetzt schon von vielen gehört, dass das ist auch so ein Frauenthema. Ganz klar, dieser Wunsch von Frauen, ich möchte mein Geld nicht in die Waffenindustrie stecken, nicht in Fracking, nicht in Kinderarbeit, nicht in Tierversuche oder in die Luftfahrt, sondern ich will, dass mit meinem Geld Gutes bewirkt wird. Recyclinganlagen fördern oder Wasserreinigung oder nachhaltigen Wohnungsbau oder sowas. Ja. Und da gibt's ja Möglichkeiten und du kannst auch Impact Investment machen. Also du kannst ja zum Beispiel in Entwicklungsländern dass Kleinkredite an Kleinstunternehmer vergeben werden. Ja, da kann man auch viel Gutes bewirken mit seiner Geldanlage und trotzdem Rendite machen. Das ist halt spannend und immer noch ist es halt, glaube ich, eine große Hürde für Frauen, dieses ganze Börsenspiel und Aktien und so. Das ist immer noch riesig. Also trauen sich wenig Frauen ran. Frag mal in deinem Umfeld, ja, wie viele sind denn wie viele investieren denn ihr Geld oder wie viele Frauen sorgen sich denn vor fürs Alter, ja?
Absolut. Also das ist ein großes Problem in der Gesellschaft, was wir haben. Eben ist einfach auch finanzielle Bildung und die Aktionärsquote ist ja verschwindend gering in Deutschland. Und das ist ja auch genau mein Ansatz hier mit dem Sparhelden-Podcast, junge Menschen dazu zu bewegen, sich ja mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sich Gedanken über die Altersvorsorge oder ich sage eben auch Vermögensaufbau im Allgemeinen zu machen, weil wir wollen ja nicht nur fürs Alter vorsorgen, wir wollen ja auch unsere Pläne und Ziele im Leben irgendwo erreichen, sei es jetzt ein Hauskauf, den wir was wir gern möchten oder eine Selbstständigkeit, eine Weltreise, irgendwas, was wir uns eben erfüllen wollen und da bietet eben das aktuelle Marktumfeld, beziehungsweise aktuell, also ich habe vor 10 Jahren in der Bank gearbeitet, da war das Marktumfeld auch schon gruselig mit den Zinsen, da gab es auch schon kaum Zinsen. Jetzt ist es noch schlimmer geworden und ich würde auch sagen, die nächsten 10 bis 20 Jahren wird es auch keine Zinsen geben durch die Corona-Krise jetzt. Insofern, ja, es ist ja einfach fahrlässig, wenn man sich eben nicht mit dem Thema beschäftigt. Und was du auch gesagt hast, was eben wichtig ist und was tatsächlich ich auch schon im Austausch mit Frauen, die sich damit beschäftigt haben, die sind, also ja, die fragen mehr nach, also die hinterfragen das Ganze mehr. Und das ist ja total wichtig, wenn ich auch investiere, tatsächlich zu verstehen, worein ich mein Geld investiere, weil das ja auch zum Risikomanagement gehört. Also auch Warren Buffett sagt das ja auch als Grundregel, eben investiere dein Geld in nichts, was du eben nicht verstehst. Ne?
Genau, ja, genau. Mhm.
Ja. Also einmal unter dem Nachhaltigkeitsaspekt zum einen, dass man eben jetzt nicht unwissentlich irgendwo sein Geld rein investiert in Anlagen, Unternehmen, die ja gegen die eigenen Prinzipien handeln, aber eben auch so aus Risikomanagement-Sicht hilft es auf jeden Fall, das Geschäftsmodell eines Unternehmens zu verstehen oder eben auch zu wissen, was denn jetzt für Unternehmen in dem Fonds drin sind, wenn man jetzt eben im Fondsbereich unterwegs ist.
Ja, genau. Und auch, also mich interessiert ja auch dieser ganze Bereich Gleichstellung, Frauen, Selbstständigkeit. Also ich finde, also ich bin in dieser Facebook-Gruppe von Madame Moneypenny und in mir sträuben sich da manchmal die Haare, was ich da so für Beiträge lese. Also Frauen, die dann zum Beispiel weder verheiratet sind noch berufstätig, weil sie eben Kinder erziehen und die dann wirklich blind reinschlittern in eine absolut krasse Altersarmut. Und dass es das heute immer noch gibt, ja, das erschreckt mich so ein bisschen. Und Gender Pay Gap gibt's immer noch, Gender Pension Gap. Und da ist Aufklärung ganz wichtig. Also ich habe das schon mal mit Freundinnen diskutiert. Also eigentlich jeder, der bevor er heiratet, müsste so eine Art Führerschein machen, ja, nach dem Motto, was ist das Ehegattensplitting und was erwartet dich im Alter, wenn du dieses Modell eingehst, dass du dein Leben lang nur Teilzeit arbeitest und was hat das für Konsequenzen? Und einfach den Leuten bewusst zu machen, also den Frauen bewusst zu machen, pass auf was du dich einlässt und gehe meinetwegen den Kompromiss ein, aber gehe ihn bewusst ein, ja, also entscheide dich bewusst für Sachen. Und das ist, glaube ich, oft nicht der Fall. Da gibt es immer noch Frauen, die dann erwachen aus so einer Art Dornröschenschlaf, wenn sie sich dann scheiden lassen und der Mann hat sozusagen während der ganzen Familiengründungszeit seine Karriere vorangetrieben und hat null finanzielle Einbußen und die Frau hat totale finanzielle Einbußen nach einer Scheidung. Ja. Und fällt aus allen Wolken, weil sie das nicht vorhergesehen hat. Ja, und da würde ich halt auch gerne mit dran arbeiten, dass das aufgeklärt wird und informiert wird, ja, dass du, wenn du Wäsche aufhängst und wenn du Babys wickelst, kriegst du keine Rentenpunkte. Ist einfach so, ja.
Ja. Was würdest du diesen Frauen jetzt empfehlen, die sich eben in dieser Situation befinden? Wie können sie sich da jetzt besser aufstellen?
Also ich würde jeder Frau empfehlen, sich zu informieren. Es gibt so viele Infos im Netz. Also ich liebe diese Podcasts, What the Finance, der ist ja für Frauen, ich glaube von Brigitte Academy. Dann dieser Podcast Auf Geldreise von Finanztipp, der ist auch von Frauen für Frauen gemacht. Und natürlich Madame Moneypenny Podcast und deinen Podcast natürlich. Ja, also ich würde wirklich sagen, informiert euch breit und hört euch das an. Es gibt auch diese Videos von Saidi, die mag ich auch sehr gerne, von Finanztipp. Die sind einfach und kurz und erklären alles und setz dich halt mit den Finanzen auseinander. Und es ist, keine Frage ist zu blöd. Stell jede Frage, also und kümmere dich. Also vor allen Dingen kümmere dich. Führe ein Haushaltsbuch und gebe bewusst Geld aus. Also als ich angefangen habe, Haushaltsbuch zu führen, da hatte ich einen Aha-Moment. Also ich habe dann unsere Einnahmen und Ausgaben alles penibel aufgeschrieben, war total viel Arbeit. Und dann auf einmal stelle ich fest, wir kriegen ja seit 4, 5 Monaten kein Kindergeld mehr. Und ich lebe ja im Ausland. Und wenn man im Ausland wohnt, da muss man das eben öfter beantragen, dieses Kindergeld. Und das sind immerhin 200 Euro pro Kind pro Monat, ja. Ja. Und dann habe ich gedacht, wieso kriege ich kein Kindergeld mehr? Ja, ist mir durch die Lappen gegangen. Ich habe das nicht gesehen, dass ich das wieder beantragen muss. Und dann habe ich das beantragt und rückwirkend auch ausgezahlt bekommen und war dann Gott froh, weil das war mehr als 1000 Euro, ja. Und ja. Und solche Sachen, die werden dir erst bewusst, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst. Und das musst du tun, das muss jeder tun. Das ist eine Hürde, aber du gewinnst ja unheimlich viel also du managst einfach deine Finanzen selbst und das gibt dir ein gutes Gefühl. Das gibt dir ein Gefühl von ich habe die Dinge im Griff. Ja, das finde ich ganz wichtig.
Absolut. Also das ist auch meine Meinung. Da müssen wir viel mehr hin, dass wir nicht die Augen verschließen vor unserem Kontostand irgendwie. Also ich habe eine Freundin, die hat mir echt auch mal gesagt, weil sie einfach sagt, ich bin da so schlecht drin. Sie guckt einmal, wenn das Geld reinkommt, im Endeffekt auf ihr Konto und dann noch mal so kurz, bevor eben wieder der Gehaltslauf kommt, da traut sie sich aber schon fast gar nicht auf ihr Konto zu schauen, wo ich dann auch nur zu ihr sagte, Mensch, das geht doch nicht. Also du kannst doch nicht einen Monat lang deine Augen vor deinem eigenen Konsum irgendwie verschließen und hoffen, dass da am Ende eine schwarze Zahl steht und das Ganze nicht im Minus ist. So läuft das auf jeden Fall nicht. Da müssen wir dran arbeiten, dass das besser wird.
Ja.
Der hat mich dann auch auf jeden Fall, der hat mich dann auch verordnet. Sie führt jetzt ein Haushaltsbuch.
Ja, absolut.
Einmal für die Zukunft und auch rückwirkend. Einmal in der Retrosperspektive einfach, um mal zu schauen, wo ging denn so in den letzten Monaten das Geld hin? Weil wir hatten im Gespräch festgestellt, die verdient echt gut so, aber trotzdem bleibt am Monatsende nichts übrig. Mhm. Und als wir aber mal so ihre ganzen fixen Ausgaben aufgeschrieben hatten, hätte da eigentlich noch einiges übrig bleiben müssen. Also dieser variable Kostensatz war irgendwie so ein Mysterium, wo ich dann zu ihr sagte, so, also einmal jetzt nach hinten gucken, was ist da denn so gelaufen die letzten Monate? Und dann aber auch, um jetzt bewusster in Zukunft eben das Geld so auszugeben und da eben auch die variablen Kosten zu reduzieren, eben in Zukunft auch ein Haushaltsbuch führen.
Ja, absolut. Also das ist so wichtig. Ich finde auch, ich habe so viel gelernt. Also zum Beispiel auch dieses Money Mindset, das finde ich auch ganz spannend. Also was hast du persönlich für ein Money Mindset? Welche Glaubenssätze gibt es da? Wie bist du aufgewachsen? Was hast du erlebt als Kind? Wie ist deine Familie mit Geld umgegangen? Und welche Glaubenssätze behindern dich auch in deinem Vorankommen, ja, und in deinem Geldmanagement. Das finde ich super spannend. Und auch diese Idee, dass ich mir Budgets mache, dass ich mir genau überlege, ich möchte einen bestimmten Betrag im Monat sparen und der geht am Anfang des Monats von meinem Konto ab und direkt ins Depot. Ja, das finde ich spannend. Dann hast du nämlich das Geld gar nicht mehr zur Verfügung, um es irgendwie für Coffee to go auszugeben oder so. Ne?
Ja.
Und dann habe ich auch Marie Kondo gelesen. Kennst du dieses Aufräumbuch?
Nee, das kenne ich noch nicht.
Kennst du nicht? Das ist ganz toll. Das ist eine Japanerin, die hat ein Buch geschrieben nur übers Aufräumen. Und es
also Aufräumen grundsätzlich aufräumen. In seinem Leben oder
zu Hause, in deinem Zuhause aufräumen, also wirklich Sachen, Dinge, die du besitzt, aufräumen. Und ja. Es gibt auch eine Netflix-Serie, also eine Dokumentation über sie. Da hilft sie Amerikanern, ihr Haus zu ordnen. Und was ich dabei gelernt habe, ist, weniger ist mehr. Ja, also du musst nicht permanent konsumieren, das macht dich auch nicht glücklicher, ja, sondern dich macht glücklich, eine Stunde zu haben für Yoga oder für draußen im Wald spazieren gehen oder für Eis essen gehen mit deinen Kindern. Aber dieses Kaufen, 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 Besitzen, Besitzen, Besitzen ist eigentlich nicht das, was dich glücklich macht, ja. Und sie hat so eine Methode, die Marie Kondo, die geht so vor, die sagt, räum nach Kategorien auf. Zum Beispiel an einem Tag räumst du nur deine Kleider auf und du schmeißt alles auf einen Haufen und du leerst deinen ganzen Kleiderschrank aus, schmeißt alles auf einen Haufen und dann nimmst du jedes Teil in die Hand und fragst dich, macht mich das noch glücklich? Ja oder nein? Und wenn es dich noch glücklich macht, dann hängst du es wieder in den Schrank und wenn nicht, dann kommt es weg. Und ich habe wirklich unsere Wohnung nach dem Prinzip aufgeräumt und das hat mir so viel gebracht, weil ich Dinge jetzt leichter finde und Dinge aussortiert habe und Dinge verkauft habe, die wir nicht mehr brauchen und ich irgendwie das Gefühl habe, so viel Zeug hat sich angesammelt, das ist unsinnig. Und bei jeder, deswegen, das hat auch Einfluss auf mein Kaufverhalten, weil bei jeder Jeans denke ich jetzt, sag mal, brauchst du überhaupt eine? Du hast doch noch drei im Schrank, ja? Also ja. Und kauf dann viel weniger. Und früher hatte ich öfter so diese Situation, wo ich einfach aus Lust mal was gekauft habe, weil ich jetzt einfach schön fand und jetzt die neue Tasse haben wollte oder irgendwas, ja? Und das mache ich heute viel seltener, weil ich eher denke, nö, stecke ich lieber in meine Altersvorsorge das Geld, ja?
Geht mir genauso. Aber also da hast du jetzt gerade noch mal echt einen super Buchtipp rausgehauen. Das werde ich mir auch auf jeden Fall anschauen, weil ich bin jetzt nicht so der extremste Ordnungsmensch, auch kein Messi, aber es sammelt sich doch einfach über die Jahre viel an. Auch wenn ich auch lieber investiere, als zu konsumieren und mich immer einen Keks freue, wenn ich meine Sparraten erhöhen kann. Aber trotzdem Kleiderschrank ausmisten, oh, das schiebe ich immer vor mir hinterher. Und ich habe auch gesagt, jetzt für die Wintermonate steht es an. Und da hast du mir jetzt auf jeden Fall noch mal eine gute Methode mit auf den Tipp gegeben. So werde ich das auch machen.
Ja, mach das mal. Und guck dir die Netflix-Serie an. Die ist wirklich großartig.
Ja. Auf jeden Fall. Ich habe zum Abschluss immer drei Fragen, Aussagen, die meine Interviewgäste vervollständigen. Bist du auch bereit dafür?
Ja, ich bin bereit.
Geld ist für dich was?
Geld ist für mich ganz wichtig, um finanziell unabhängig zu sein, also vor allem auch vom Partner. Und Geld ist für mich wichtig, um selbstständige Entscheidungen treffen zu können.
Mhm. Reich sein bedeutet für dich?
Die Chance, ganz ohne finanzielle Sorgen leben zu können und auch die Chance, mit dem Geld Gutes und Sinnvolles bewirken zu können.
Schön. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Ja, da habe ich lange drüber nachgedacht. Also ich würde eine Stiftung gründen und die würde finanzielle Bildung für Mädchen und für junge Frauen anbieten und die würde auch jungen, erwachsenen Menschen zeigen, wie man sein Geld grün anlegt.
Ja, sehr schön. Ja, dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg, dass auch wenn Geld in unserer Welt eine Rolle spielt, du trotzdem irgendwann deine Stiftung gründen kannst. Und ja, danke dir, dass du heute dabei warst.
Ja, ich danke dir.
Toller Austausch mit dir.
Ja, wunderbar. Ich freue mich. Dankeschön.
Dankeschön, Nicole. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie du ja weißt, brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparhelden-Podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast oder schreib mir eine Nachricht an hello@sparhelden.de, wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.